Viel wird aktuell geredet über einen möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg und bald auch in einem Konflikt in Asien mit Nordkorea im Mittelpunkt. Meistens basiert jedermanns Meinung auf alten, ungenügenden Einschätzungen von Organisationen wie RAND. Ich habe das kürzlich auch mal im Detail rausgearbeitet. Und was ist mit dem Thema Raketenabwehr? Inwiefern könnte die NATO russische Atomraketen abfangen? Wie viele von Russlands Raketen würden ihr Ziel gar nicht erreichen? Die Antworten auf diese Fragen sind selbstverständlich, wie alles Wesentliche, streng geheim. Würde man annähernd ehrlich die eigenen Kapazitäten benennen, würde dies sofort die Strategien potenzieller Gegner verändern. Oder ein Gegner könnte sich dermaßen unter Druck gesetzt fühlen, dass er wilde Aktionen startet. Wir, die Steuerzahler oder die amerikanischen Steuerzahler, dürfen nicht erfahren, inwiefern die Regierung uns konkret mit unseren eigenen Steuergeldern beschützt. Das amerikanische Verteidigungsministerium prahlt zumindest wie folgt. Ich zitiere hier: Die Raketenabwehrtechnologie, die von den Vereinigten Staaten entwickelt, getestet und eingesetzt wird, ist darauf ausgelegt, ballistische Raketen aller Reichweiten, kurz, mittel und lang, abzuwehren. Da ballistische Raketen unterschiedliche Reichweiten, Geschwindigkeiten, Größen und Leistungsmerkmale haben, ist das Ballistic Missile Defense System eine integrierte, mehrschichtige Architektur, die mehrere Möglichkeiten bietet, Raketen und ihre Gefechtsköpfe zu zerstören, bevor sie ihre Ziele erreichen können. Nun, hinter diesen Statements kann sich alles Mögliche verbergen, von der reinen Wahrheit bis zu einem ausgewachsenen Bluff. Gibt es auch hier dann die entsprechenden Dokumente dazu und sogar Videos dazu. In der Öffentlichkeit hingegen stapeln andere Leute eher tief, betrachten die Kapazitäten zur Abwehr eher als schwach. Eine neue Studie der American Physical Society über die US-Raketenabwehr hat ergeben, dass sich nach 70 Jahren und Investitionen von rund 350 Milliarden US-Dollar dass kein bisher entwickeltes System als wirksam gegen realistische Interkontinentalraketenbedrohungen für das Heimatland als sich erwiesen hat. Ja, das heißt, man hätte hier 70 Jahre vergeudet, 350 Milliarden US-Dollar vergeudet ohne richtiges Ergebnis. Ja, das ist jetzt also die Meinung von Wissenschaftlern, die keinen Zugang haben zu richtigem Geheimmaterial, die also natürlich nicht das ganze Bild sehen dürfen. Wäre ja auch naheliegend, wenn man gute Kapazitäten hat, dass man halt eine gegenteilige Sichtweise dann hintenrum verbreitet, um mögliche Gegner halt zu täuschen. Es heißt dann, verschiedene Technologien zur Raketenabwehr sei noch in der Erprobung, Directed Energy Systeme sei noch 15 Jahre davon entfernt, einsatzbereit zu sein. Von Weltallabfangsystemen müssten ja Hunderte im Einsatz sein, um nur eine einzelne feindliche Rakete abfangen zu können. Ja, die Erde ist halt einfach nochmal groß. Und wenn jetzt dann von irgendeinem Punkt auf der Erde so eine Rakete startet, ja, dann müsste man ja im Weltall genügend Optionen haben, um dann irgendwie dagegen zu feuern. Beamte der Missile Defense Agency stellten die Schlussfolgerungen der Studie, also diese Wissenschaftlerstudie American Physical Society, doch in Frage und verwiesen auf den jüngsten Bericht des obersten Testbeamten des Pentagon, des Director of Operational Test and Evaluation. In diesem Bericht wurde festgestellt, dass die verschiedenen Raketenabwehrprogramme zusammengenommen in der Lage sind, das zu tun, wofür sie entwickelt wurden. Dann aber das Government Accountability Office wiederum stapelt wieder ganz tief und attestiert bei einer jährlichen Prüfung aller Elemente der Raketenabwehr durchweg einen Mangel an ausreichenden Tests. Tja, aber gewöhnliche Regierungsbürokraten und Wissenschaftler haben keine Zugangsberechtigung für die geheimsten Programme. Hochrangige US-Militärführer haben in den letzten Jahren das derzeitige Homeland-Raketenabwehrsystem als vollständig bereit und fähig gegen einen nordkoreanischen Angriff erklärt. Darunter der Leiter des strategischen Kommandos, Admiral Chas Richard, Leiter des Nordkommandos, General Glenn Van Herk und der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, General John Hyten. Man spricht aber jetzt öffentlich nur von Rogue States wie Nordkorea und deren kleineren Anzahlen an Raketen, die abgefangen werden können. Was ist mit MIRVs? Was ist mit Hochgeschwindigkeitsvehikeln? Was ist mit hunderten Raketen oder tausenden Raketen, die von den Russen gleichzeitig abgefeuert werden könnten? Warum entwickeln die Russen Hyperschallraketen, wenn sie nicht damit rechnen, dass konventionelle Raketen abgefangen werden? Also, wie die Wahrheit tatsächlich aussieht, das ist streng geheim. Wir können halt versuchen, das zu rekonstruieren, uns da anzunähern. Also es geht hier um eine der wichtigsten Fragen, nicht nur dieses aktuellen Konflikts, sondern der weiteren Konflikte in der künftigen Zeit. Man kann sich vorstellen, dass die Technik da mal wieder den Ausschlag gibt, wer sich da durchsetzen würde als Supermacht, oder alleinige Supermacht. Und die Amerikaner haben normalerweise da die Nase weit, weit vorne. Es gab einmal ein Projekt der Deutschen, das hieß Wasserfall, genauer gesagt Wasserfall ferngelenkte Flugabwehrrakete. Das war während des Zweiten Weltkriegs ein Projekt, das natürlich in den Kinderschuhen steckte, also Überschall-Boden-Luftrakete. Man hatte noch nicht einmal eine gewöhnliche V2 exakt in ein Ziel lenken können, geschweige denn, dass man irgendein bewegliches Ziel in der Luft treffen konnte. Die Entwicklung wurde nicht vor Kriegsende abgeschlossen, es wurde nicht operativ eingesetzt. System basierte auf vielen V2-Technologien und so. Das war halt so, die waren so die Kinderschuhe. Die Amerikaner holten sich dann die deutschen Forscher, werkelten an Raketen für das Nuklearprogramm und zur Abwehr gegen feindliche Raketen. In den 1950er Jahren bereits wurde im Rahmen des Projekts Nike, also so dann wie die Gottheit Nike, ja, wie der Turnschuh auch, wurde im Rahmen des Projektes Nike zunächst eine Reihe von Flugabwehrraketen entwickelt, weil man damit rechnete, dass die Sowjets eine Bomberflotte aussenden würden, also Langstreckenbomber, um Atomwaffen zu den anvisierten Zielen in Amerika zu bringen. Und dann gab es verschiedene Unterprojekte oder Folgeprojekte. Nike Zeus bot ein extrem weitreichendes Potenzial zum Abfangen, eine sehr hohe Leistung. In den späten 1950er Jahren untersuchte das Programm den Einsatz von Nike Zeus-Raketen als Abfangoption gegen sowjetische Interkontinentalraketen. Ein Nike-Sprengkopf würde in großen Höhen, also über 100 Kilometern über den Polarregionen in unmittelbarer Nähe einer anfliegenden sowjetischen Rakete zur Detonation gebracht. Es ist ein interessantes Grundkonzept, das im Laufe der Zeit wohl noch mehr an Relevanz gewann. Denn was wäre erstrebenswerter, als mit einem Sprengkopf 10 oder 50 oder 100 feindliche Raketen gleichzeitig aufhalten zu können? Seitdem es möglich ist, im Detail Atomtests an Hochleistungscomputern zu simulieren, kann man theoretisch auch Raketenabwehr simulieren. Das heißt, die Abfangraketen benutzen dann vielleicht kleine, sehr kleine Plutonium-Sprengköpfe, ja, und dann muss man die feindliche Rakete auch gar nicht so genau treffen. Ja, das heißt, es langt ja normalerweise bei einer Abfangrakete, dass man relativ nahe an einem Zielobjekt detoniert. Das heißt, so ein gegnerisches Flugzeug oder was wird dann halt dann durchlöchert oder halt anderweitig schwer beschädigt. Und so ähnlich könnte man halt dann am Computer simulieren, ja, wie müssten unsere Abfangraketen aussehen. Man feuert dann Nukes auf Nukes. Eine große Anzahl der Technologien und Raketensysteme, die für die Entwicklung von Nike Ajax verwendet wurden, wurden dann auch wiederverwendet. Also während Nike Ajax getestet wurde, begann die Arbeit an Nike B, das später in Nike Hercules umbenannt wurde. Also verbesserte Geschwindigkeit, Reichweite, Genauigkeit. Und man konnte da schon ballistische Raketen abfangen. Die Rakete hatte auch einen optionalen Atomsprengkopf, um die Wahrscheinlichkeit eines Abschusses zu erhöhen. Die Leistung der Nike Crews verbesserte sich mit Live-Target-Training bemerkenswert. Und viele von diesen einzelnen Projekten erforschen einzelne Aspekte der Raketenabwehr. Und häufig hieß es dann, dass das eine oder andere Projekt halt wieder mal eingestellt wurde, wegen irgendwelchen unüberwindbaren Schwierigkeiten oder es wurde einfach unökonomisch, ja, Raketen so abzufangen. Es gab halt immer irgendwelche Erklärungen oder Ausreden, aber es diente wohl einfach auch der Verschleierung. Das heißt, man wollte einfach verhindern, dass irgendwelche Russenspione oder Chinesenspione oder sonstige Spione, dass die halt irgendwie zu viel wissen über Raketenabwehr. Deswegen würde man natürlich dann die Forschung an Raketenabwehr aufsplitten in möglichst viele Einzelteile und diese Einzelteile abschirmen und so. Und normalerweise, wenn die Amerikaner bei irgendwas erwischt wurden, irgendwas fiesem Geheimen, hieß es halt immer wieder, das Projekt sei klein gewesen, ein Fehlschlag und man hätte es aufgehört. Ja, ob es jetzt um Wetterwaffen ging oder irgendwas anderes, aber meistens war das Projekt dann doch erfolgreich, es war größer, als man es zugeben wollte und das oder die Art von Projekt wurde definitiv fortgesetzt. Zeus war auf Interkontinentalraketen ausgerichtet, um die abzufangen, kostete schätzungsweise 15 Milliarden Dollar. Dann gab es ein als Nike X bezeichnetes Anti-Interkontinentalraketen-Waffensystem, das weitgehend auf den technologischen Fortschritten des Zeus-Systems basierte. Also der Wettlauf ging dann hin und her. Ein Angreifer könnte schließlich Radarreflektoren oder nukleare Explosionen in großer Höhe verwenden, um die Sprengköpfe irgendwie zu tarnen. Nike-X verwendete auch ein neues Radarsystem, das hunderte von Objekten gleichzeitig verfolgen konnte und Salven von vielen Sprints ermöglichte. Also irgendwann, selbst wenn der Gegner dann, der Angreifer, irgendwelche Fake-Raketen mit reinmischt oder Fake-Sprengköpfe mit reinmischt, dann kann man einfach alles abfangen. In den 1960er Jahren ersetzten Project Defender und das Konzept Ballistic Missile Boost Intercept, Bambi, landgestützte Nike-Raketen durch Raketen, die von Satellitenplattformen gestartet werden, die direkt über der UdSSR kreisten. Ja, dann gab es diese Bambi-Raketen mit Drahtgeflechten, die dann irgendwie ausklappen oder aus oder durch irgendwie so Sprengbolzen oder was dann so ausgefahren werden. Und man wollte dann eben sowjetische Interkontinentalraketen in der frühen Startphase, der Boostphase deaktivieren. Das heißt, man donnert einfach dann dagegen oder die Rakete donnert gegen diesen Abwehrschirm und dann war's das. Dann ging es weiter mit dem Sentinel-Programm und Safeguard. Es gab dann auch so ein Abkommen von 1972, Anti-Ballistic Missile Treaty, was halt diese Abwehrmöglichkeiten begrenzte. Aber man konnte natürlich solche Verträge immer unterlaufen. Dann 1983, Präsident Ronald Reagan schuf ein neues Programm, kündigte es an, Strategic Defense Initiative. Kritiker nannten es einfach Star Wars, weil man den Eindruck erwecken wollte, es sei einfach nur dumme Science Fiction, es sei einfach nicht machbar. Am 14. Juni 2002 sind die Vereinigten Staaten aus dem ABM-Vertrag ausgetreten. Am folgenden Tag reagierte Russland mit einem Rückzug aus dem START-2-Vertrag. Dann wurden Untersuchungen zur Hypervelocity-Railgun-Technologie durchgeführt, damit diese SDI-Planer neue Optionen erhielten für ihr Verteidigungssystem. Also eine Hypervelocity-Railgun funktioniert insofern ähnlich wie ein Teilchenbeschleuniger, da man elektrische Energie in kinetische Energie umwandelt, die dem Projektil dann verliehen wird. Also ich bin überhaupt kein Physiker, aber es ist halt einfach eine sehr, sehr schnelle Kanone, schnelles Gewehr im Prinzip. Railguns konnten bald Mündungsgeschwindigkeiten von über 2,4 Kilometern pro Sekunde erzeugen. Mhm. Ein 7 Gramm Lexan-Projektil wurde aus einer Leichtgaskanone mit einer Geschwindigkeit von 23.000 Fuß pro Sekunde oder 7.000 Metern pro Sekunde auf einen Aluminiumgussblock abgefeuert. Also man will einfach gegnerische Raketen abballern damit. Interkontinentale ballistische Raketen erreichen Geschwindigkeiten, also normalerweise in der Nähe von 15.000 Meilen pro Stunde. Das macht diese Railgun oder Gaskanonenabwehrprojektile schneller als die Raketen. Die physische Beschädigung einer Atomrakete bedeutet meistens, dass sie nicht mehr detonieren kann. Um eine Atombombe zu zünden, muss man halt diese kritischen Massen zusammenbringen. Der einfachste und älteste Weg, dies zu tun, besteht darin, eine Art Kanone innerhalb einer Rakete zu konstruieren, die eine Masse in die andere abfeuert. Also es ist eine ganz präzise Art von Waffe und alles muss hier richtig funktionieren, sonst gibt es keine Kettenreaktion und keine atomare Explosion. Und wenn du da halt dann irgendwie drauf feuerst auf so eine Rakete, dann ist die halt einfach kaputt. Das heißt, die fliegt nicht mehr richtig. Sie detoniert auch meistens nicht. Ja, das heißt, würde halt dann wirkungslos irgendwo hinfallen. Oder ins Wasser fallen. Ein Angreifer könnte Decoys verwenden, also eine Art Fake-Atomraketen. Es gibt auch speziell außengekühlte Raketen mit so einer speziell gekühlten Oberfläche. Also verschiedene Kühlmittel halt, um diese Wärmesignatur der Rakete zu verändern. Ja, weil viele Raketenabwehrsysteme verwenden Infrarotsensoren, um halt die Wärmespuren ankommender Raketen zu erkennen. Man kann versuchen halt dann mit so einer Kühlung oder mit so einer Art Stealth-Farbe, kann man versuchen halt dieses Ding unsichtbar zu machen. Länder wie der Iran und Nordkorea haben möglicherweise nach Raketen gesucht, die ihre Flugbahnen ändern und variieren können, um Raketenabwehrsystemen auszuweichen. Als Russland im März 2022 eine Hyperschallrakete gegen die Ukraine einsetzte, bezeichnete Joe Biden die Waffe als fast unmöglich zu stoppen. Das ist natürlich ein guter Troll-Satz gewesen von Biden. Ja, man sagt, also er sagt im Prinzip, ja, wir können das auch stoppen. Ja. Warum würden verschiedene Länder suchen nach neuen Raketentypen, wenn es gar nicht nötig wäre? Also so schlecht kann der Abwehrschirm der Amerikaner auch nicht sein. Störsender kann eingesetzt werden, um das gegnerische Radar zerstören und so weiter. Verteidiger könnte Spoofing einsetzen, manipulative Signale, das heißt vieles geheim. Wichtige Komponenten der russischen Atomraketen, Sicherheits- und Leitsysteme, also von den russischen Raketen. Das wurde in der Ukraine hergestellt und der Ukraine-Konflikt ab 2014 war dann natürlich eine Bedrohung für den russischen Staat. Mangel an Ersatzteilen, Wartungen, Upgrades für das alternde Nuklearwaffenarsenal. Und dann gab es eben auch die technischen Geheimnisse, wie mit speziellen Codes und Frequenzen die Waffen scharfgestellt oder deaktiviert werden können. Berichten zufolge drohte ein ukrainischer Industriekomplex 2014 den Russen relevante Codes, Frequenzen und andere technische Geheimnisse der Atomwaffen an die NATO zu übermitteln. Bis zu 85% des russischen Atomarsenals seien dadurch potenziell kompromittiert. Also das heißt, normalerweise ein Staatschef wie der US-Präsident Biden, die haben halt dann diese Plastikkärtchen und einen Koffer mit Go-Codes, das sind halt diese Autorisierungen. Also man spricht hier bei diesen Sicherheitsmechanismen von sogenannten Permissive Action Links. Ja, man will jetzt nicht den Generälen zu viel Kontrolle wegnehmen, weil sonst, wenn die Führung enthauptet ist, dann würde ja nichts mehr klappen. Man will aber nicht, dass irgendwelche Generäle sich selbstständig machen, wie in dem Film Dr. Strangelove. Und deswegen gibt es halt dann verschiedene Abwägungen. Ja. Atomwaffen können ja auch gestohlen werden und man will halt verhindern, dass die Diebe die Waffe ohne weiteres einsetzen können. Also gibt es dann halt Code-Management-Systeme mit 9 Software und 5 Hardware-Produkten, spezieller kryptografischer Prozessor, ist also alles nicht so einfach. Atomwaffen reagieren nur auf ein bestimmtes Scharfschaltsignal. Dieses wird von einem einzigartigen Signalgenerator, der sich außerhalb der Waffe befindet, an die Waffe weitergegeben. Ja, das heißt, man hat da alles mögliche Sicherheitsmechanismen eingebaut, Sensoren eingebaut, damit die Waffe schnallt, dass sie auch wirklich legitim abgefeuert wurde. Ja, das heißt, die messen dann mit Drucksensoren, Umgebungssensoren. Ja, fliege ich in einer normalen Flugbahn oder hat mich jemand nur geklaut und will mich jetzt einfach so am Boden detonieren? Ja, und wenn die Waffe registriert, dass da was nicht stimmen kann, dann wird das Ganze dann praktisch deaktiviert und die Rakete fliegt dann zu einem vorprogrammierten Alternativziel, also in die Wüste oder ins Wasser. Und es kommt eben nicht zu einer Detonation. Also Beschleunigungskurve, Temperaturveränderung, Druckveränderungen. Alles muss korrekt sein. Nur dann zündet die Atombombe. Man kann sich vorstellen, dass ein Gegner unbedingt die technischen Details dieser Sicherheitsmechanismen herausfinden will, um Strategien zu entwickeln, relevante Signale zu fälschen, Sensoren zu täuschen. Schlimmstenfalls wäre ein erheblicher Teil des russischen Nuklearwaffenarsenals im Ernstfall nicht einsatzbereit. Also das heißt, als dann die Ukraine-Krise so richtig begann, 2014, war natürlich dann ein Riesenproblem, wenn halt da in der Ukraine die ganzen oder wichtige Atomtechnik da war für die Russen, gewartet wurde, gebaut wurde und dann fiel das alles irgendwie weg. Ja, und wenn dann hier so ein Industriekomplex droht in der Ukraine, wir geben die ganzen Geheimnisse an die NATO weiter, das ist natürlich ein riesen Desaster. Also hier gehen wir vielleicht sogar in den Bereich mit rein, spekulativ, der mit den Kriegsgründen zusammenhängt für die Russen. Also, dass die Russen jetzt überhaupt irgendwas Dramatisches gemacht haben in der letzten Zeit. Die wahren Kriegsgründe, Gründe für einen Überfall der Ukraine sind geheim. Also, die wichtigsten Fragen sind unbeantwortet. Warum machen die Russen das? Und wie ist die tatsächliche Kommandostruktur der Russen? Kann auch mit den Atomwaffen zusammenhängen, dass da die russischen Generäle denken, irgendwie ihr Atomwaffenarsenal ist kompromittiert und man ist jetzt irgendwie hier in einem besonderen Risiko, überrascht zu werden von einem Erstschlag der USA. War ja in den Sowjettagen natürlich auch die größte Besorgnis, ja, dass die USA plötzlich angreifen, ja, und wer zuerst schießt, der hat ja dann natürlich den Vorteil, man kann viele Raketensilos des Gegners treffen, gegebenenfalls auch halt U-Boote abschießen. Das heißt, man ballert hier den Gegner erstmal in Klump und Asche, bevor der dann reagieren kann mit seinen Atomraketen. Bleibt also spannend. Ja. Das heißt, wenn irgendwas richtig Krasses passiert, also ein Austausch von hier Atomwaffen in irgendwelchen militärischen Auseinandersetzungen, ja, das können 50 Waffen sein pro Seite, die abgefeuert werden, oder 100. Nicht das Ende der Welt, aber natürlich dann eine hochdramatische Wendung. Und danach geht ja dann das Spielchen los um die Interpretation. Wie konnte es so weit kommen? Wer ist dran schuld? Wer hat zuerst gefeuert? Yada, yada, yada. Und dann wird natürlich alles vernebelt und die letztendliche Frage zu beantworten oder Fragen zu beantworten, wird natürlich auch schwierig, weil alles Relevante eben geheim ist. Ja, es ist immer so typisch, wenn jemand keine Ahnung hat, wovon er da eigentlich redet, als wenn er sich zu solchen Themen äußert oder wenn jemand einfach so der typische Akademiker ist, der einfach niemandem auf die Füße treten will, ja, im NATO-Bereich oder halt politischen Bereich. Also solche Leute, die erklären gar nicht mal dem Publikum so richtig, wie viel alles geheim ist, also wie viel relevante Sachen alles geheim ist. Dass wir eigentlich über die Jahrzehnte immer nur veraltete Informationen bekommen haben, bruchstückhafte Informationen und dass da jetzt nicht nur so ein paar Dinge irgendwie so Staatsgeheimnisse sind, sondern dass halt wirklich alles Relevante geheim ist. Und es ist halt sehr aufwendig, sich dann der Wahrheit anzunähern und diese Sachen zu rekonstruieren. Aber es ist definitiv machbar. Ja. Das heißt, man kriegt nicht immer irgendwie den einen Aktenkoffer irgendwie zugesteckt oder man findet jetzt nicht, stolpert jetzt nicht über irgendwelche Akten oder es wird jetzt nicht einfach mal irgendwas ganz, ganz super mega Tolles von der Geheimhaltung befreit. Ja, oder WikiLeaks klaut irgendwo was, sondern nee, das ist eine ganz aufwendige Sache, das zu rekonstruieren und das rationalste Szenario ist immer noch ein Kartell der Supermächte. Allein die Möglichkeit oder allein die Relevanz dieses Szenarios, ja, die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios ist etwas, was man im Hinterkopf behalten muss und selbst das würde schon das Taktieren der Leute verändern und die politische Beteiligung halt eben stark verändern, wenn man zumindest ahnt, dass es hier ein Kartell geben kann. Ja, das heißt, es ist ein nukleares Wettrennen, aber es gibt ja auch biologische Waffen und chemische Waffen. Das heißt, es ist, und andere Länder, kleinere Reiche haben ja, oder andere kleinere Konkurrenten haben ja auch ABC-Waffen oder können das improvisieren. Ja, also ist es halt einfach, was haben jetzt, was sollen die Supermächte jetzt noch aufbieten? Was sollen die Supermächte aufbieten, um ihren Status überhaupt noch halten zu können? Ja, das eine ist eben der Versuch, mit Hightech zu punkten, bessere Raketenschirme, bessere Raketen. Die andere Option ist halt einfach wirklich dann ein Kartell zu formen.